Herzlich willkommen zu Phoenix Persönlich. Früher gab es sogenannte Kremlologen, Experten, die gelegentlich zu Recht reklamieren konnten, Einblick hinter die Kulissen des Kreml zu haben und in das Denken russischer Herrscher. Spätestens mit dem Geheimdienstmann Wladimir Putin ist das deutsche Verstehen dessen, was da vor sich geht im Kreml und dem Kopf des Kreml-Herrschers, stark rückläufig. Einer der wenigen verbliebenen und anerkannten Russlands-Kenner ist der langjährige Moskau-Korrespondent der Zeit. Und genau der ist heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Michael Thumann.
Vielen Dank.
Vor wenigen Tagen hat Putin gesagt, wo der Fuß eines russischen Soldaten steht, das gehört uns. Das hat er bezogen auf die Ukraine, aber er hat schon vor Jahren ja mal auf eine Schülerfrage nach den Grenzen von Russland gesagt, Russland endet eigentlich nicht. Ist das ein Teil des putinschen Verständnisses?
Ich glaube schon, und ich finde es auch gut, dass er sich jetzt endlich mal deutlich und klar geäußert hat. Und man kann das gar nicht oft genug wiederholen, weil ja doch in Deutschland manchmal Zweifel darüber besteht. Will der das wirklich? Ist er nur beleidigt? Nein, er hat tatsächlich weitergehende Pläne, die, glaube ich, noch nicht ganz klar umrissen sind. Aber dieser Spruch, wo der Fuß des russischen Soldaten steht, da wird auch Russland sein. Das meint er sehr ernst und da investiert er sehr viel rein mit der Investition in die russische Rüstung. Und insoweit müssen wir das auch sehr ernst nehmen.
Nun hat uns ja vor wenigen Tagen sogar der langjährige Chef des BND, des Deutschen Auslandsgeheimdienstes, gesagt, man habe nachrichtendienstliche Belege dafür, dass die Ukraine nur ein Schritt Richtung Westen ist. Das klingt ja zunächst mal extrem bedrohlich und überraschend, dass man Belege dafür habe. Wie werten Sie das?
Ich kenne die Belege natürlich nicht, aber ich bin in Moskau Zeuge dessen, dass man sehr viel über Europa spricht, auch wenn man sich auf der einen Seite ideologisch von Europa abwendet und nach Osten schaut. Und dennoch sich in Nachrichtensendungen, in anderen aktuellen politischen Sendungen ständig mit Europa beschäftigt. Und der Frage, wie russophob ist Europa und wie sehr sind die gegen uns Russen, dass das eine Bedrohung für Russland sei. Und genau diese Gemengelage, genau dieses Bild eines russlandfeindlich gesinnten Europas, das da geschaffen wird, das weist auch darauf hin, dass man in irgendeiner Form denkt, in Europa mal mitsprechen zu wollen, damit das aufhört, das, was sie wahrnehmen.
Mitsprechen heißt aber, das ist jetzt nicht unbedingt geografisch gemeint im Sinne von, also beim BND-Präsidenten klang es ja so, die Ukraine ist der erste Schritt Richtung Westen. Das klang ja eher nach Eroberungssinne oder geografischer Eroberung. Sie verstehen es anders.
Ich glaube, es gibt zwei Weisen, wie man das in Moskau machen könnte. Es gibt die eine klare Expansive mit dem Fuß des russischen Soldaten. Man kann die NATO testen, natürlich in den baltischen Staaten, Lettland, Estland haben Städte an den russischen Grenzen oder den belarussischen, wo sehr viele Russischsprachige leben. Das könnte man ausnutzen und da irgendeinen Fall schaffen, wo man dann einmarschiert. Die andere Möglichkeit ist die politische und die hybride Kriegsführung, dass man tatsächlich versucht, den Einfluss Russlands in Staaten wie Deutschland, wie Frankreich, Italien, gerade in den großen Staaten auszuweiten, dass man mögliche Widersprüche in der Gesellschaft, dass man Konflikte in diesen Staaten ausnutzt und auf diese Weise womöglich irgendwann hilft, eine Moskau-freundliche Regierung, rechtsradikale, rechtspopulistische Regierung an die Macht zu bringen. Auch das wäre schon eine Expansion der anderen Art.
Wie verstehen Sie es? Wie deuten Sie es? Oder ist das unentschieden noch in der russischen Führung?
Ich glaube, das werden die und am Ende entscheidet natürlich Putin. Auf ihn läuft alles in der Entscheidung zu. Das wird er, wie er es schon immer getan hat, je nach Gelegenheit und je nach der Schwäche, die er sieht, und es ist gerade die Schwäche, die ihm Appetit macht.
Ist er nicht der große Stratege?
Nein, das ist er nicht. Er ist jemand, der tatsächlich ein Meister dieser Gelegenheiten ist, die er ausnutzt und zu seinem Vorteil wendet. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass er schon einen genauen Jahreskalender hat, wann er wo einmarschiert, sondern er wird sich genau angucken, wie handelt Europa, wie gut ist Europa aufgestellt, kann sich Europa in irgendeiner Form verteidigen oder nicht, sind die Amerikaner dabei oder nicht. Und daraus zieht er seine Schlüsse und wird dann sehr schnell bei Gelegenheit vorstoßen. Und deshalb aus europäischer Sicht würde ich immer sagen, man muss sehen, dass man solche Gelegenheiten nicht zulässt.
Russland hat ja, so wird es immer beschrieben, im Grunde keine Dekolonialisierung erlebt, also wie wir das im Westen hatten. Wenn man auf die innerrussische Unterstützung dieser Expansion schaut, spielt das eine Rolle?
Es spielt eine gewisse Rolle, insoweit als ein Großteil der russischen Bevölkerung ja den Angriffskrieg auf die Ukraine unterstützt. Der heißt dann da militärische Spezialoperation, aber die Menschen stehen, wenn man sie fragt, dahinter. Da würde ich sagen, sind etwa 30% Superpatrioten, die das alles großartig finden oder noch mehr davon fordern. Und die größere Menge aber sind Opportunisten. Das sind Leute, die schauen abends Staatsfernsehen und nicht, weil sie es immer so großartig finden, sondern einfach nur, weil sie sich dort die jeweilige Parole abholen und die jeweilige Lesart, mit der man dann am nächsten Tag auf der Arbeit oder im Taxi oder in irgendeiner Unterhaltung weiß, was man zu sagen hat, damit man nicht dumm auffällt. Und das ist das Wesentliche derzeit in der russischen Gesellschaft, einfach nicht dumm aufzufallen, dass keiner einen anderen in irgendeiner Form anzeigt oder dass irgendein Schatten auf dich selbst fällt. Das ist wichtig, nicht auffallen und irgendwie durch diese schwere Zeit durchkommen.
Sie haben ja persönlich eine lange Liebe zu Russland, zu dem Land und sind jetzt schon zum dritten Mal Moskau-Korrespondent. Wie sehr hat sich denn nicht nur das System, die Spitze verändert, sondern auch die Menschen, das Land? Oder hat es sich nicht verändert?
Doch, es hat sich leider stark verändert. Ich war ja als Student in den 80er Jahren das erste Mal da und da gab es noch die Sowjetunion oder spättotalitär, wahnsinnig abgeschottet. Aber was ich so interessant fand, dass die Menschen damals wahnsinnig neugierig waren und die sprachen mich an und wo kommst du her, was machst du da, wie lebt man in West-Berlin, wo ich herkam. Und das ist heute gewichen, einem Grundmisstrauen, einer Vorsicht, und einer Distanz, weil man Angst hat, sich in irgendeiner Form einzulassen. Und sobald die Leute dann hören, dass ich Deutscher bin, dann sind sie einerseits interessiert und es ist auch durchaus nicht ablehnend, aber ich merke auch eine gewisse Vorsicht, inwieweit man, zumal wenn ich sage, dass ich Journalist bin, dann wird es ganz schwierig, dass sie Angst haben, dass sie sich in irgendeiner Form selbst gefährden. Das geht nicht allen so, aber das geht Leuten, die ich neu kennenlerne, so, dass die erstmal abtasten. Und es ist übrigens auch zwischen den Russen genauso. Dieses Misstrauen, wer ist das? Ist der für Putin? Ist der gegen? Wo stehe ich? Wo stehen die? Alle passen mittlerweile unglaublich auf.
Man kann ja in Ihrem Buch, in dem aktuellen Eisiges Schweigen, flussabwärts, kann man ja im Grunde eine Enttäuschung, auch eine persönliche Enttäuschung herauslesen, die sehr viel zu tun hat, auch biografisch. Sie sind Boomer, also haben ja die Ost-West-Teilung erlebt und dann natürlich die Zeit nach 89, nach 90, wo wir alle dachten, die Ost-West-Teilung ist Geschichte. Und erleben jetzt eine Regression. Die erleben wir weltweit, auch in den USA, in Teilen ja auch bei uns, aber insbesondere in Russland, oder?
Ja, für mich war natürlich Russland das Land, in das ich ging, um zu studieren. Und während ich studierte und dann auch in Berlin und an anderen Orten über dieses Land immer mehr lernte und über seine Geschichte, da brach plötzlich vor meinen und vor den Augen meiner Generation und aller, die wir Zeitzeugen waren, dieses Land auseinander. Und gleichzeitig aber getragen von einer großen Hoffnung, dass es besser würde. Und es war, man muss sagen, das war eine europäische Sache. In vielen Kontinenten liefen andere Dinge, die waren nicht so positiv. Aber für uns in Europa, in Mitteleuropa zumal, war das eine große Hoffnung. Ungeachtet der Tatsache, dass es auch den Jugoslawienkrieg in den 90er Jahren war. Und diese Hoffnung hat uns ziemlich lange getragen und hat ja auch zur Intensivierung der deutsch-russischen Beziehungen geführt. Und
die
heute,
Putin jetzt offensichtlich ja gezielt zerstört, also ja, insbesondere die deutsch-russische.
Das ist so ein harter Absturz, weil es hat sich halt eben ja sehr, sehr viel entwickelt damals. Leute wie ich ging als Journalist, andere, die gingen eben und haben dort Hilfswerke aufgebaut. Die haben NGOs gegründet, Vereine, die sich um deutsch-russischen Austausch kümmerten. Das hat es dort von deutscher Seite aus und von russischer sehr stark gegeben, diese Vernetzung staatsunabhängig auf Grundlage persönlichen Engagements. Und das hat Putin in den letzten Jahren so stark ins Visier genommen, mit diesen Agentengesetzen, mit der Erklärung von allen möglichen Organisationen zu extremistischen, zu unerwünschten und terroristischen Organisationen. Unsere Parteistiftung.
Aber ein Mann, der in Deutschland lange gelebt hat, der Deutsch spricht, der letztendlich ja auch eine biografische Nähe zu Deutschland hat. Wie erklären Sie sich das? Ist da Gekränktheit im Spiel oder was ist das?
Ja, das wird ihm ja oft unterstellt und damit spielt er selber. Ne? Mhm. Also ihr habt mich nicht gehört und ihr habt mich überrollt und eingekreist und so weiter. Ich glaube, das hat alles damit wenig zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass er eigentlich diese Art der Beziehung von Mensch zu Mensch, von NGO zu NGO, die Graswurzelbeziehung, nie verstanden hat. Er war schon immer einer, also der Beziehung über den Staat dachte. Mhm. Als der Agent, und in dem Hause ist er ja aufgewachsen, jemand, der einfach sich Beziehungen zwischen Staaten als Putin trifft Schröder und Putin telefoniert mit Scholz, so stellt er sich das vor. Und was da drunter läuft, hat kontrolliert zu sein. Und das war halt unkontrolliert und lief ihm absolut gegen das, gegen sein Empfinden, wie man sich Außenpolitik vorstellt.
Ein Teil dieser Zerstörung und auch der Kontrolle erleben Sie natürlich jetzt als Korrespondent vor Ort besonders intensiv. Sie beschreiben ja in Ihrem Buch auch zum Teil die Angst, die man als Berichterstatter im Land empfindet. Also beispielsweise Geisel zu werden, wenn es politisch passt.
Ja, es gibt dieses furchtbare Beispiel des amerikanischen Korrespondenten Gershkovich, der tatsächlich bei einer Recherche dann ja festgenommen wurde und lange im Gefängnis saß. Das ist sozusagen der größte anzunehmende Unfall, von dem man auch wiederum sagen muss, es ist bisher so keinem anderen Korrespondenten passiert. Das heißt aber nicht, dass man nicht auf der Hut sein muss. Mhm. Und deshalb ist einfach in Russland ganz wichtig, sich sowohl sehr gesetzeskonform zu verhalten bis zur roten Ampel, an der man selbstverständlich stehen bleibt, auch wenn alle anderen gehen.
Was heißt das für Ihre Berichterstattung? Also nicht nur das persönliche Verhalten, sondern auch die...
Für die Berichterstattung heißt das eigentlich, dass man sich vor allem, ich sag mal, es gibt ein Gesetz über die Armee und die Diskreditierung der Armee, und das gilt in schwammiger Weise auch für Auslandskorrespondenten. Daran sollte man sich durchaus halten. In vielen anderen Bereichen gibt es überhaupt keine Regulierung und entsprechend berichte ich da auch mit dem, was ich sehe, mit dem, was ich denke und mit dem, was ich meine, völlig frei. Ich achte nur dabei immer darauf, dass ich nicht gegen die Gesetze des Landes verstoße. Und in dieser Balance ist das in den letzten 3 Jahren ganz gut gegangen.
Wenn man es mal aus der deutschen Perspektive sieht, wir hatten ja in Deutschland sehr oft die Wahrnehmung, dass wir eine besondere Seelennähe zu dem Land haben, zu Russland. Also wenn wir im deutschen Fernsehen Dokumentationen über Russland gezeigt haben, über Sibirien, dann waren die Einschaltquoten besonders hoch. Also da ist offensichtlich eine Affinität. Haben Sie den Eindruck, dass Putin auch das zerstört oder stark reduziert jetzt mit seiner Politik?
Ich glaube ja. Ich glaube, diese Wende nach Osten, die er die ganze Zeit erklärt und seine Helfershelfer im Propagandaapparat, zielt letztendlich auf eine alte russische Sehnsucht, auf eine alte russische Orientierung. Und die ist Europa. Mhm. Europa aus russischer Sicht war immer so ein bisschen wie, das ist der Ort, beziehungsweise das ist die Art und Weise, wie wir leben wollen. Das ist die Zukunft. Mhm. Und ich glaube, was Putin hier macht, ist, dass er seinem eigenen Volk diese Zukunft gerade raubt. Dass er letztendlich diese Perspektive Europa den Russen nimmt. Und anbietet, als Ausgleich ein China, zu dem der Großteil der Russen überhaupt keine Beziehung
das heißt, das
hat, keine emotionale, keine gefühlsmäßige, keine herzensmäßige. Und ich glaube, das wird am Ende scheitern. Und deshalb ist es, das ist ein offenes Experiment, diese große Wende nach Osten Russlands. Mhm. Aber ich glaube, die wird nicht nachhaltig sein, weil ich in persönlichen Gesprächen immer merke, wie die Russen dann doch sehr leiden an dieser Teilung Europas und die Tatsache, dass Visa so schwer zu bekommen sind. Die wollen eigentlich hierher und nicht mit dem Stiefel des Soldaten, sondern weil sie einfach
ihren Lebensstil. Aber ist das dann nicht eine Sprengkraft auch gegen Putin im System oder im Land?
Ich glaube, es gibt, wenn Sprengkraft, die sich irgendwann gegen ihn richten kann, derzeit noch wirklich im embryonalen Status, da ist bisher nicht viel vorhanden. Es liegt Sprengkraft durchaus in der russischen Kriegswirtschaft, die Inflation gewaltig angeworfen hat. Es liegt natürlich Sprengkraft in dieser Wende nach Osten, die die Menschen emotional nicht mitnimmt, überhaupt in diesem Krieg. Am Ende dieses Jahres wird Putins Krieg, Russlands Krieg gegen die Ukraine, so lange andauern wie Stalins Krieg gegen Hitler-Deutschland. Da wird auch mancher nachdenken und sagen, also wenn wir so lange brauchen, um von Donetsk bis in die Vororte von Pokrowsk zu kommen, 75 Kilometer, dann haben wir wohl irgendwas falsch gemacht. Das heißt also, da liegen für ihn Schwierigkeiten, mit denen er sich beschäftigen muss. Aber ich bin mir sicher auch, dass der Geheimdienst und der Propagandaapparat da heute schon drüber nachdenken, wie sie das entschärfen.
Aber dieses Abkehrangebot, das Putin seinem Volk anbietet, weg von Europa, ist ja beispielsweise eines der Einbindungen in diese berühmte Achse der Autokraten. Also Iran hilft mit Drohnen, Nordkorea schickt Soldaten, China hilft mit Wehrtechnologie und so weiter. Wie empfindet das denn der Russe, also der normale Mensch, eingebunden zu sein im Grunde in diese schlechte Gesellschaft?
Ich glaube, das bewegt die Russen am Ende eher weniger. Nordkorea wird natürlich nicht angesehen als ein alter Verbündeter, mit dem man schon lange in einem Bündnis wäre. Nein, aber wenn die helfen, Russlands Ziele zu verwirklichen in der Ukraine, dann ist es okay, dann nimmt man das mit. Auch auf Iran ist man jetzt nicht besonders stolz, die Distanz zu dem Land ist sehr groß. Es ist im Wesentlichen die Elite, die diese neuen Bündnisse feiert, während ein Großteil der Bevölkerung dem Ganzen eigentlich eher gleichgültig gegenübersteht und sagt, okay, wenn die so wollen, wenn die so meinen, dann machen wir mit. Und das ist dann letztendlich auch wieder diese Art Opportunismus zu folgen, damit man selber nicht dumm auffällt und sich öffentlich nicht dagegen ausspricht. Sympathie, Gefühl schwingt dann nicht mit.
Wenn Sie sagen, also es gibt in Teilen der Bevölkerung noch diese Europa-Neigung, die Ausrichtung nach Europa, sind wir nicht in einer Situation, wo der Westen jetzt schon auch Europa Angebote machen sollte und sei es für die Zeit danach? Also das ist eine Perspektive, die wir euch bieten könnten, sei es jetzt im weiteren Umfeld der Europäischen Union, wie auch immer. Im Moment sind wir ja nur antagonistisch unterwegs.
Es gibt ja alle möglichen Vorschläge von gemeinsamen Wirtschaftszonen, von Vladivostok bis Lissabon. Ich glaube, es ist derzeit sehr, sehr schwierig, diese Angebote zu machen. Im Kontext dessen, was Putin so vorhat. Ich glaube aber in der Tat, wir sollten nachdenken darüber, wie es denn wäre in einer Zeit nach Putin. Und wo also Russland dann reinpasst.
Ja, politisch.
Und das tatsächlich vielleicht auch mal anzusprechen. Es gibt ja in Europa nicht nur die Europäische Union, sondern es gibt im Grunde genommen auch einen zweiten Kreis um diese Integration. Und das sind eben Länder wie Großbritannien, die Türkei, Norwegen auch zum Beispiel, die nicht dazugehören und die trotzdem auf ihre Weise durch Zollunion oder Visa-Regelung Handelsverträge ganz eng angebunden sind. Und das, glaube ich, wäre etwas, wo man langfristig auch in einem Russland nach Putin absolut drüber nachdenken sollte. Und das kann man heute auch schon mal sagen, dass man sich sowas gut vorstellen könnte. Vorausgesetzt, Russland ändert grundsätzlich sein Verhalten und hört auf, andere Länder in Europa zu überfallen oder zu bedrohen.
Weiten wir noch mal ein bisschen den Blick. Wir haben aus Washington, aus dem Weißen Haus, die Nachricht ja gehört, dass einige der von Biden zugesagten Waffen nicht mehr geliefert werden sollen. Das wurde dann wieder etwas relativiert. Aber gehen wir mal davon aus, dass bestimmte wichtige Waffen nicht mehr geliefert werden wie Patriot, nicht mehr in dem Ausmaß. Was heißt das für die Ukraine?
Ja, das ist natürlich fatal, weil gerade die Patriot-Systeme, das sind ja die Flugabwehrsysteme, mit denen die Ukrainer ihre Städte schützen, nebst dem deutschen IRIS-T-System, aber es ist wesentlich mehr Patriot da, auch von den Deutschen, die das geliefert haben. Und natürlich braucht man dafür Munition, zumal die Russen derzeit ja mit Raketen und Drohnen massiv die ukrainischen Städte beschießen. Die Entscheidung im Pentagon wurde ja verkündet von jemandem, der Elbridge Colby ist, ein Staatssekretär dort im Verteidigungsministerium, der ein berühmter Lobbyist ist für die China First Ideologie. Mhm. Das heißt also, die USA
auf das Problem China.
Genau, die USA hätten sich um China zu kümmern und die Ukraine und alles, was da in Europa ist, das macht die Europäer mal. Mhm. Das heißt also, der hat eine gewisse ideologische Vorprägung und behauptet, er habe also dann Bestandsaufnahme des Zeughauses gemacht und hat festgestellt, oh Gott, die Amerikaner haben nicht genügend Flugabwehrmunition und deshalb muss das jetzt mal gestoppt werden. Das ist eine Stimme. Ich könnte mir vorstellen, bei dem Hin und Her, das die Trump-Administration vorgelegt hat in der Ukraine, dass das noch nicht in Stein gemeißelt ist. Aber man sieht, welche Kräfte da am Werke sind, eben auch aus ideologischen Gründen.
Man hört ja gelegentlich aus dem Umfeld von Trump oder Vance, dass dort diese Vorstellung, die auch Putin ja hat, von Einzugsbereichen der Großmächte oder der Weltmächte, dass es durchaus geteilt würde. Ist das etwas, wie Sie es auch wahrnehmen?
Absolut. Ich sehe also diese Einflusssphären-Ideologie, diese geopolitische Überlegung, das ist eigentlich glacis, das ist Vorfeld.
Also auch legitim, dass man die Ukraine sich nimmt.
Legitime Ansprüche, das ist etwas, was in Russland, unterschwellig war es in den 90er Jahren schon da und diese Strömung hat sich jetzt einfach Bahn gebrochen und Putin hat sich die zu eigen gemacht. Und bei Trump ist es etwas, was wir immer mal wieder sehen, wenn er die Grönland-Geschichte zum Beispiel. Grönland, das ist eigentlich amerikanisches Kanada. Vorfeld. Ist der Panama-Kanal nicht eigentlich, auch haben wir den nicht gebaut und ist das nicht eigentlich unser Kanal? Das heißt also Ansprüche, wo man das Fähnchen auf der Weltkarte steckt und sagt, das ist unabweisbares amerikanisches Interesse, das ist unser Vorfeld und da gehen wir rein. Und da sind sie sich sehr ähnlich und das ist ja auch aus europäischer Sicht die große Gefahr, dass es sozusagen eine Art Yalta II irgendwann kommen könne, also einem amerikanisch-russischen Engagement. Bei Yalta II würden die Engländer fehlen, wie bei Yalta I 1945. Wäre für uns sehr, sehr schlecht, aber Trump ist, glaube ich, jemand, der in seinen kühnen Träumen in der Nacht da durchaus drüber nachdenkt und wir müssen alles tun, um das zu verhindern.
Sie haben ja geschrieben, Trump sei das Beste, was Putin passieren konnte international.
Ja, in der Tat. Ich meine, die Art und Weise, also nicht nur dieser Seitenwechsel in vielen Bereichen der Politik, den er vorgelegt hat, die Übernahme von russischer Rhetorik, die Anerkennung, vorauseilende Anerkennung russischer Positionen in der Ukraine, sondern halt eben auch ganz grundsätzlich seine Neigung, Verbündete besonders hart ranzunehmen und zu kuscheln mit China, wie er es jetzt sogar tut, nachdem China ihm einmal gezeigt hat, was auch die machen können handelspolitisch. Das ist natürlich eine Konstellation, die ist für Putin genial und die nutzt er nach Kräften die ganze Zeit.
Wir sehen ja auch jetzt bei dem NATO-Gipfel, dass im Grunde ja nur mit allergrößter Mühe, sprich mit der Zusage von 5% Verteidigungsausgaben, dieser Faden über dem Atlantik noch hält zu Europa aus Trumpscher Sicht. Das ist letztendlich genau die Strategie von Putin. Also er möchte im Grunde die USA aus Europa verdrängen, er möchte die NATO zurückdrängen, damit er leichteres Spiel hat in Europa. Ist das Ihre Lesart?
Ja, das denke ich auf jeden Fall. Und das war natürlich auch der Antrieb für die europäischen Regierungschefs und Staatschefs, sich auf dieses 3,5% Verteidigung plus 1,5% Infrastruktur zu einigen. Macht 5, das will Putin natürlich nicht, aber was er unbedingt möchte, ist, dass sich die Amerikaner lösen von Amerika und vieles, was in der Trump-Administration so gehandelt gesammelt wird an Plänen, passt aufs Erschreckende zusammen mit den Forderungen, die Putin im Dezember 2021, also kurz vor dem zweiten Überfall auf die Ukraine, an die Europäer gestellt hat, nämlich Rückzug der amerikanischen Truppen, Rückzug, Abzug amerikanischer Atomwaffen und Mitspracherecht in europäischen Sicherheitsdingen, etwas, woran wir natürlich überhaupt kein Interesse haben. Und diese Forderungen liegen weiter auf dem Tisch. Das hat sein Sprecher vor kurzem gerade noch mal bestätigt.
Es gibt ja relativ viel Verwirrung, wenn man jetzt mal auf die Verteidigungs- oder Sicherheitsfähigkeit Europas schaut, in dem Zusammenhang, wenn es alleine wäre, dass die Ausgaben deutlich größer sind in Summe als das, was Russland ausgibt. Gleichzeitig gibt es das klare Gefühl, dass wir der russischen Verteidigungs- oder Angriffsfähigkeit unterlegen sind. Wie ist denn Ihre Lesart da?
Ja, diese Zahlen, mit denen da hantiert wird, das sind Zahlen, die sind auf sehr wackeligem Grund, weil die nehmen dann oft den russischen Verteidigungshaushalt, so wie er publiziert wird und von Rubeln in Dollar umgerechnet wird. Und das ist eine Milchmädchenrechnung, weil erstens ist der Rubelkurs beeinflusst und gefälscht und die Statistik ist gefälscht. Und es gibt sogar russische Gesetze, die die Statistiker anweisen, kritisches statistisches Material nicht rauszulassen. Das heißt also, ich würde solche Vergleiche gar nicht erst anstellen. Tatsache ist, dass Russland in der Art und Weise, wie es jetzt seit 3 Jahren Krieg führt, dabei natürlich seine Armee modernisiert. Also die alten T-72-Panzer, die sind irgendwann alle durchgeraucht und die haben sie dann irgendwann durch T-90 ersetzt oder womöglich den Armata.
Und die Wirtschaft ist umgestellt auf Kriegswirtschaft?
Die Wirtschaft hat sich auf Kriegswirtschaft umgestellt. Die gesamte Funktionsweise des Regierungsapparats auf die Art und Weise, wie man einen Krieg führt. Und das wiederum versetzt Russland natürlich in eine Lage, Krieg zu führen, die mit den europäischen Staaten gar nicht zu vergleichen ist. Das Gleiche gilt übrigens für die Ukraine, die natürlich auch dabei sehr resilient geworden ist. Nur wir müssen uns halt eben überlegen, wie wir große Lücken in der Bundeswehr, und deshalb viele sprechen immer von Aufrüstung. Ich würde erst mal sagen, wir sind noch sehr lange mit Instandsetzung überhaupt beschäftigt, weil es ja ganze Truppengattungen gibt, die wir gar nicht mehr haben, wo man dann tatsächlich, ein Beispiel ist die Flugabwehr der Heeresflieger, die haben wir einfach abgeschafft.
Welche Rolle
müssen wir überhaupt erst mal wieder aufbauen.
Welche Rolle spielt denn in diesem Kontext der Faktor Bereitschaft zur Brutalität?
Das ist etwas, wo wir schwer mit Putin konkurrieren können. Ja. Das müssen wir einfach wissen. Der ist einfach bereit, nach den letzten Schätzungen über 1 Million junger Russen ins Feuer zu schicken. Das ist die Zahl von Toten und Verkrüppelten. Menschen, die er da ins Feld geschickt hat, über 1 Million. Und da können wir überhaupt nicht gegenhalten. Nicht, weil wir nicht so viele Menschen hätten, sondern einfach nur, weil das nicht unsere Art ist, zu leben oder wir nie so einen Krieg in dieser Brutalität führen würden. Und deshalb glaube ich, ist einfach mit den Mitteln, die wir aufgebaut haben in den Jahren der NATO-Existenz und das, was wir jetzt tun, wir tun es einfach auf unsere Art und Weise. Und übrigens sind die Finnen, und das ist ein gutes Beispiel, die halt in ihrer Art von gesellschaftlicher Zivilität und gleichzeitiger Resilienz gegen Russland. Und die Russen haben viel Respekt vor Finnland. Das merke ich immer wieder in den Gesprächen mit Moskau. Sind da eigentlich auch ein Vorbild, an dem man sich orientieren kann.
So skeptisch, wie Sie es jetzt geschildert haben, und so realistisch. Dennoch die Frage, gibt es irgendeine Perspektive, dass mit Putin eine Befriedung zu erreichen sein könnte? Und was wäre nötig dafür?
Also ich halte es eigentlich mit Putin für ziemlich ausgeschlossen. Ich glaube, dass er der Mann ist, der sozusagen uns aus dieser Epoche der Hoffnung und des Friedens in Europa, des scheinbar unerschütterlichen Friedens in diese Phase des Krieges geführt hat. Er führt seit 3,5 Jahren diesen furchtbaren Krieg in der Ukraine. Er hat davor schon andere Länder überfallen, wie Georgien und andere. Syrien. Er ist jemand, der seit 20 Jahren von 25 Jahren Krieg führt. Das müssen wir uns einfach vergegenwärtigen. Ich glaube, mit diesem Mann wird Frieden in Europa nicht möglich sein. Was mit ihm möglich sein könnte, ist eine Art des Ausgleiches, wo man sich in irgendeiner Form verständigt. Schau mal, du hast jetzt hier schon so lange Krieg geführt in der Ukraine, du kommst einfach nicht weiter. Vielleicht wollen wir uns mal auf irgendeinen anderen Modus verständigen. Und vielleicht kommt er dann nach der gescheiterten Sommeroffensive in diesem Jahr, wie ich sehr hoffe, auch irgendwann auf den Trichter, dass man auch mal reden könnte und das nicht nur vortäuschen, sondern es wirklich tut.
Kein versöhnlicher Ausblick, aber ein Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Das war Phoenix persönlich mit dem Russlandkenner Michael Thumann. Vielen Dank für Ihr Interesse.